Offizier Lees schnallte die Gerätetasche wieder ab und legte sie in die offene Hand des Mädchens. Sie war erstaunlich schwer. Gewiss, für Lyra war es keine Bürde, aber sie wunderte sich über die Kraft des kleinen Mannes.
»Und wie lange, meint ihr, wird diese Expedition dauern?«
»Keine Ahnung. Wir wissen nicht mehr darüber als sie auch. Also gehen wir hin und sehen es uns an.«
»Zuerst einmal müssen wir Wasser und etwas zu essen auftreiben«, sagte Will. »Etwas, das leicht zu tragen ist. Dazu muss ich eine geeignete Welt finden, und erst dann können wir aufbrechen.«
Tirlis und Salmakia stiegen auf ihre Libellen, hielten sie aber noch am Boden. Die großen Insekten brannten darauf, loszufliegen, aber ihre Reiter beherrschten sie vollkommen. Lyra sah sie zum ersten Mal im Tageslicht und bewunderte die Feinheit der grauen, seidigen Flanken, die silbernen Steigbügel und die zierlichen Sättel. Will nahm das Messer und spürte die starke Versuchung, mit der Spitze nach dem Punkt zum Übergang in seine heimische Welt zu suchen. Er hatte immer noch die Kreditkarte bei sich, könnte ihm bekanntes Essen besorgen, sogar Mrs. Cooper anrufen und nach seiner Mutter fragen. Im gleichen Augenblick gab die Messerklinge ein Geräusch von sich, wie wenn man einen Nagel über einen rauen Stein zog. Das Herz wäre ihm beinahe stehen geblieben. Wenn er die Klinge wieder zerbrochen hätte, wäre alles aus gewesen. Nach ein paar Sekunden versuchte er es erneut. Statt aber nicht an seine Mutter denken zu wollen, sagte er zu sich selbst, »Ja, ich weiß, dass sie dort ist, aber ich werde sie einfach nicht beachten, während ich hier schneide.« Und diesmal klappte es. Will fand eine andere Welt und schnitt mit dem Messer daran entlang, um eine Öffnung zu erhalten. Kurze Zeit später standen alle vor einem schmucken, sauberen Bauernhof irgendwo in einem nordischen Land, vielleicht Holland oder Dänemark. Der gepflasterte Hof war sauber gefegt, die Türen zu den Stallungen standen offen und die Sonne schien von einem dunstigen Himmel herab. In der Luft hing ein Brandgeruch und dazu etwas anderes, Garstiges. Keine Zivilisationsgeräusche waren zu hören, aber von den Stallungen drang ein lautes Summen von solcher Stärke, als laufe dort eine schwere Maschine.
Lyra schaute nach und als sie zurückkam, war sie bleich im Gesicht.
»Da im Stall sind«, sagte sie würgend und hielt sich eine Hand an den Mund, »vier tote Pferde und Millionen von Fliegen.«
»Sieh dorthin«, forderte Will sie auf und schluckte hart, »oder besser nicht.«
Er zeigte auf die Himbeersträucher am Rand des Kräutergartens. Dort hatte er gerade die Beine eines Mannes entdeckt, die aus dem Gesträuch ragten, eines beschut, das andere nicht. Lyra wollte sich das nicht aus der Nähe ansehen, aber Will schaute nach, ob der Mann vielleicht noch am Leben war und Hilfe brauchte. Danach kam auch er mit bleichem Gesicht zurück und schüttelte nur den Kopf. Die beiden Spione waren schon vor dem Haus, dessen Tür nur angelehnt war. Tirlis kam und meldete, »Dort riecht es süßlicher«, und flog sogleich zurück über die Schwelle, während Salmakia die übrigen Gebäude erkundete. Will folgte dem Chevalier. Er trat in eine große, altmodische Küche. In dem quadratischen Raum standen ein Buffet mit weißem Steingutgeschirr und ein sauber gescheuerter Tisch aus Tannenholz. Auf dem Herd stand ein Wasserkessel, offenbar kalt. Neben der Küche befand sich eine Speisekammer mit zwei Regalen voller Äpfel, die den ganzen Raum mit ihrem Duft erfüllten. Überall herrschte eine bedrückende Stille.
Lyra fragte leise, »Will, ist das die Welt der Toten?« Der gleiche Gedanke war ihm auch schon gekommen. Aber er antwortete nur, »Nein, das glaube ich nicht. Es ist nur eine, in der wir bisher noch nicht gewesen sind. Wir holen uns so viel Proviant, wie wir tragen können. Hier liegt Roggenbrot, das können wir gut gebrauchen. Es wiegt nicht viel und da ist Käse.«
Nachdem sie sich die Taschen gefüllt hatten, legte Will eine Goldmünze in die Schublade des Küchentisches.
»Ja und«, sagte Lyra, als sie Tirlis verwundert die Augenbrauen heben sah, »wenn man sich etwas nimmt, sollte man es auch bezahlen.«
In dem Augenblick kam Salmakia durch die Hintertür herein und landete mit ihrer Libelle in einem bläulichen Schimmer auf dem Küchentisch.
»Da sind Männer im Anmarsch«, berichtete sie. Sie sind bewaffnet und werden in wenigen Minuten hier sein. Hinter den Feldern steht ein Dorf in Flammen.«
Noch während sie sprach, hörte man das Geräusch von schweren Stiefeln auf Kies, eine Stimme, die Befehle erteilte, und das Klirren von Metall.
»Dann sollten wir uns aus dem Staub machen«, entschied Will.
Er hielt die Spitze seines Messers in die Luft. Sogleich spürte er etwas Neues. Die Klinge fuhr über eine sehr glatte Oberfläche, ähnlich wie Spiegelglas, und sank langsam ein. Erst dann begann sie zu schneiden, aber gegen einen Widerstand wie von schwerem Stoff. Kaum hatte er ein kleines Fenster herausgeschnitten, stellte er verblüfft fest, dass die Welt dahinter bis in Einzelheiten hinein die gleiche war, in der sie sich bereits befanden.
»Was ist passiert?« sagte Lyra.
Nun schauten die Spione durch das Fenster und auch sie waren verblüfft. Doch neben der Verblüffung spürten sie noch etwas. So wie das Messer auf Widerstand gestoßen war, so hinderte sie irgendetwas in der Luft am Durchgehen. Will musste sich gegen etwas Unsichtbares stemmen und danach Lyra durch die Öffnung ziehen. Die Gallivespier schließlich kamen fast überhaupt nicht voran. In ihrer Not stellten sie ihre Libellen auf die Hände der Kinder, und auch dann war es immer noch, als müsste man sie durch eine Wand in der Luft zerren. Die durchsichtigen Flügel der Tiere bogen und verdrehten sich, und ihre Reiter bemühten sich, sie durch Streicheln und Flüstern zu beruhigen. Nach ein paar Augenblicken des Ringens waren aber alle drüben. Will erfüllte den Rand des Fensters, obwohl nichts zu sehen war, schloss es, und sogleich verstummte der Lärm der Soldaten.
»Will«, sagte Lyra.
Der Junge drehte sich um und sah, dass sich noch eine Gestalt mit ihnen in der Küche befand. Beinahe wäre ihm das Herz stehen geblieben. Da stand der Mann, den er keine 10 Minuten vorher mit durchtrennter Kehle tot im Himbeergebüsch entdeckt hatte. Er war mittleren Alters, hager und hatte das Aussehen eines Bauern, der die meiste Zeit an der frischen Luft verbrachte. Nun aber wirkte der Mann verstört und wie gelähmt, als stünde er unter Schock. Die Augen waren so weit geöffnet, dass das Weiße um die Iris herum zu sehen war, und die Hände klammerten sich am Tisch fest. Die Kehle aber, stellte Will erfreut fest, war unversehrt. Er öffnete den Mund, brachte aber keinen Laut heraus. So zeigte er stumm auf Will und Lyra.